Jeder Corporate war vor allem in der Vergangenheit sehr gerne gewillt, mal irgendwie eine Mille für einen Accelerator auszugeben oder so. Ist eh klar, okay, da kommt Branding her und irgendwie ein bisschen was lernen wir auch und insgesamt wird das schon profitabel sein. Wenn du dann aber irgendwann anfängst, 10 Millionen, 50 Millionen auszugeben für diese Projekte, dann ist ein Reporting-Standard notwendig, weil sonst spätestens im nächsten Downturn gefragt wird, okay, was kommt da letztendlich her? Und selbst wenn du eigentlich anekdotisch gute Geschichten hast, dann sind diese Geschichten einfach keine Zahlen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stupid Questions, dem Podcast, in dem zwei Wirtschaftsstudis der Frage auf den Grund gehen, wie etablierte Unternehmen langfristig innovativ bleiben. Dieser Podcast dreht sich um das Thema Corporate Innovation, also die Frage, wie etablierte Unternehmen langfristig innovativ und damit auch relevant bleiben. Und in den vergangenen Folgen haben wir vor allen Dingen über strategische Dinge gesprochen, wie den Aufbau von einer Innovationsabteilung und die entsprechende Ausrichtung. Und wir haben auch zum Teil uns schon angeschaut, was es für verschiedene Innovationsmöglichkeiten gibt für ein etabliertes Unternehmen. Und dabei sind wir immer wieder über Corporate Startup Partnerschaften gestolpert schon fast und haben da festgestellt, dass die Verbindung aus etablierten und assetreichen Unternehmen mit jungen, innovativen und flexiblen Startups super viel Sinn ergibt, wenn man es richtig aufsetzt und sich ein paar weiterführende Gedanken macht. Und wir gehen jetzt in dieser Folge deswegen auch davon aus, dass ein Corporate sich diese ersten Gedanken schon gemacht hat und dazu entschieden hat, mit einem Startup oder vielleicht auch mehreren Startups zusammenzuarbeiten. Und dieses Unternehmen stellt sich entsprechend ein paar Fragen, zum Beispiel, wo finde ich überhaupt Startups oder ein Startup, was zu mir passt? Woher weiß ich, dass dieses Startup zu mir passt? Und wenn dann so eine Partnerschaft mal etabliert und ins Laufen gebracht worden ist, wie beurteilt man eigentlich im Nachhinein, ob das jetzt eine erfolgreiche Zusammenarbeit war und ob die Ressourcen, die man investiert hat, entsprechend auch gut investiert worden sind? Und für dieses Thema haben wir heute jemanden eingeladen. Das ist Fabian Dudek, der CEO und Gründer von Glassdollar. Und in diesem Sinne, Fabian, ein ganz herzliches Willkommen an dich. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Bevor wir uns in dem Thema Corporate Startup Partnerschaften verlieren, was nämlich passieren wird, so wie ich das Gefühl habe, würde mich interessieren, Fabian, wie du überhaupt zur Idee Glassdollar gekommen bist und ja, wie du an das Thema auch vor allen Dingen rankamst und dann an das Ganze rangegangen bist. Weil wenn ich mir so deinen Lebenslauf anschaue, kommst du nach meinem Verständnis eigentlich aus einer anderen Richtung, nämlich der Housing Industry.
Ja, ich glaube, um Glassdollar zu erklären, muss ich vor meiner vorherigen Firma im Housing-Markt anfangen. Und zwar bin ich in der Nähe von Wolfsburg groß geworden. Da ist Volkswagen der große Arbeitgeber. Und für mich war eigentlich sehr lange, obwohl ich schon während der Schule kleine Projekte gestartet habe, wie Zeitungsaustragungsjobs zu mehreren sammeln und dann an Freunde verteilen und eine Marge darauf verlangen, oder Fische züchten, solche Sachen, das habe ich alles sehr als Hobby gesehen und nie wirklich das Unternehmertum als Karriereoption, nenne ich es jetzt mal, gesehen. Während meines Studiums dann in Rotterdam hatte ich zwei Probleme. Einmal hatte ich nicht so viele Finanzmittel zur Verfügung, um ein richtig freies Studentenleben zu leben. Das heißt, ich habe irgendwie nach einer Geldquelle gesucht. Und als zweites war mein Studium sehr theoretisch. Das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Und deswegen habe ich eigentlich was gemacht, was ich immer vorher gemacht habe. Einfach ein Projekt gestartet, was mir Spaß macht und was Geld bringt. Und das war da dann ein Problem, was ich selber kennengelernt hatte, möblierte Zimmer oder möblierte Wohnungen aus dem Ausland besonders zu finden. Und deswegen sehe ich mich selber eigentlich auch gar nicht so sehr als der große Real Estate Expert, sondern mehr jemand, der einfach gut darin ist, Projekte zu konzipieren und Spaß an der Arbeit zu haben. Und das ist auch die Brücke dann zu Glassdollar. Also Nespic wurde relativ erfolgreich, wir haben 15 Millionen geraced. Es waren dann irgendwann zwischenzeitlich mal 200 Leute, die da gearbeitet haben. Bin und war sehr dankbar für diese Experience. Und das hat mir, ich würde sagen, zwei große Sachen beigebracht. Einmal, wie exhilarating und verbunden man sich mit sich selber und seinem Leben fühlt, wenn man an einem Thema arbeitet, für das man wirklich eine Passion hat, unabhängig von so Themen wie CV-Building etc. Und als zweites habe ich gelernt, dass es sehr wichtig ist, weil es ein sehr langfristiger Rahmen ist, mit welchen Partnern man zusammenarbeitet, spezifisch Investoren. Und ich habe mit Rocket Internet und auch mit meinen Investoren davor nicht unbedingt die richtigen Entscheidungen getroffen bei Nestpick und hatte dann, nachdem ich ausgestiegen bin, ich habe meine Anteile an Rocket Internet verkauft, dann diese zwei Learnings mitnehmen wollen und gesagt, okay, ich möchte gerne mehr Menschen ermöglichen, diese Erfahrung zu machen wie ich, dass sie ein Problem, was für sie persönlich wirklich wichtig ist, angehen können und dafür ein System der menschlichen Matrix hinzufügen können, die dieses Problem lindert oder löst. Und auf der anderen Seite Gründern dabei zu helfen, die richtigen Partner auszuwählen. Da kommt auch der Name her, Glassdoor, ein Glassdoor für Investoren. Das war die erste Version und da gab es kein Businessmodell dazu. Das war einfach nur mal starten in dieses Feld rein und Customer Discovery betreiben im Grunde. Ja, und so würde ich also sagen, eigentlich war das der rote Faden meines Lebens, Unternehmertum zu fördern und für mich selber zu verstehen, schon von klein auf. Nur dadurch, dass es, würde ich sagen, bei uns in der Gesellschaft Unternehmertum noch nicht so wirklich angekommen war als tatsächliche Option, habe ich selber auch nie darüber nachgedacht und brauchte quasi diese Nestpick-Erfahrung, um das für mich abschließend zu validieren. Und genau, seitdem hat Glassdoor sich dann von einer Iteration zur nächsten bewegt, wo das wichtigste Verständnis sicher dann war, wie wir Unternehmern am meisten helfen können, nicht ist durch Investorenkontakte, sondern durch Umsätze.
Und wie lief das dann mit der ersten Herangehensweise? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Version von Glassdoor, wie sie heute da steht, nicht die erste war, die ihr irgendwie auf die Beine gestellt habt.
Absolut. Die erste Version war eine Excel-Liste aus Investoren, die wir einfach an Gründer geschickt haben. Und da gab es dann bestimmte Datenpunkte zu den verschiedenen Investoren. Da haben wir dann rausgefunden, okay, das ist spannend für die, das existierende Portfolio zu verstehen. Das ist spannend für die zu verstehen, wie groß die Ticket-Sizes von denen so sind. Und so haben wir uns immer weiterentwickelt. Irgendwann gab es dann eine tatsächliche App, in der wir vor allem aber auch mehr Matchmaking betrieben haben. Wir haben dann irgendwann verstanden, dass Reviews in kritischer Masse über Investoren einzusammeln ziemlich schwierig ist, weil das für alle sehr sensible Informationen ist, kein Gründer sich verbrennen möchte in dem Markt. Und haben aber auf der anderen Seite gemerkt, dass da unglaubliches Potenzial im Matchmaking besteht, weil tausende Teilnehmer miteinander verbunden werden möchten. Und da kannst du, auf der einen Seite hast du dann so ein Web-Summit, wo irgendwie tausende Menschen serendipitous sich irgendwie treffen können. Und das hat natürlich einen Wert und seine Berechtigung, aber ist nicht für die digital denkende Generation der effektive Weg, eigentlich zu sagen, okay, so komme ich jetzt so effektiv wie möglich an die relevanten Investoren und kann letztendlich meine Runde zusammenstellen. Deswegen wurde das dann irgendwann zu so einem Tinder für Investoren und Startups. Da haben wir auch viel Traction drauf gehabt. Es war auch super cool, die ganzen verschiedenen Startups kennenzulernen. Hatten aber zwei große Probleme dabei. Einmal, das Businessmodell stand nicht wirklich. Kannst über Kommissionen arbeiten, die du aus den Runden bekommst. Das macht es aber nicht wirklich skalierbar. Kannst über Subscription Fees arbeiten von den Startups, die aber eigentlich selber keine Kohle haben, besonders die nach Investoren suchen. Und Investoren, ja, bezahlen auch halbwegs dafür, aber der größte Teil der VC-Budgets auf jeden Fall wird investiert in das Team. Das heißt, wir mussten echt einen harten Pitch machen und sagen, ersetz einen deiner Associates durch dieses Tool. Das ist einfach eine sehr große Hürde. Und dann haben wir zusätzlich noch gemerkt, dass es beim Helfen, Investoren zu finden, gibt es eine Negative Selection. Und zwar haben die Startups die größten Probleme, Investoren zu finden, die auch tendenziell nicht so gut sind wie die, die keine Probleme haben, Investoren zu finden. Es gibt trotzdem ganz viel Bias und ganz viele Ineffizienten in diesem Markt. Ganz viel, dass dein Netzwerk noch viel zu viel zählt im Vergleich zu der Traction, die du mit deiner Firma eigentlich erreicht hast. Nichtsdestotrotz gibt es diese Dynamik der negativen Selection. Und da wurde für uns das erste Mal so richtig klar, okay, wenn wir dieses Ding jetzt hier skalieren wollen über die nächsten Jahre, dann skalieren wir diese Negative Selection mit und das wollen wir nicht. Und so kam dann irgendwann die Realisierung, hey, eigentlich der Wert und die Value Proposition den Startups gegenüber sollte eigentlich sein, wir helfen euch, Umsätze zu bekommen. Dann sind wir ein viel relevanterer Partner. Umsätze willst du kontinuierlich ausbauen. Eine Investorenrunde machst du vielleicht einmal im Jahr, alle zwei Jahre. Und das spiegelt auch viel mehr den Wert wider, den wir als Firma schaffen wollen. Und zwar ist das Unternehmertum zu fördern, Menschen zu fördern, die nicht mehr ihre Zeit verkaufen, sondern einen Impact, den sie kreieren. Und so hat sich das dann sehr gut gefügt mit Corporates, die auf uns zukamen und sehr spezifische Problemstellungen hatten, wo sie nach innovativen Lösungen gesucht haben. Damit einmal gab es so einen Aha-Moment, haben wir realisiert, wow, okay, für die Startups ist das mega wertvoll, für die Corporates ist das ein super schwieriges Thema, deswegen sind die gewillt, uns Geld dafür zu geben. Das ist das, was wir eigentlich machen werden. Und so konnten wir dann die Fähigkeiten, die wir hatten in der Produktentwicklung, in der Datenakquise, im Online-Matching, auf dieses neue Modell anwenden und sehr schnell sehr viel Traction aufbauen.
Wenn ich mir jetzt eure Website anschaue, dann sieht es vor allem danach aus, dass ihr sehr stark auf die Corporates fokussiert seid, speziell mit eurer Online-Präsenz.
Ja.
Speziell sieht man, dass ihr den Corporates letztendlich zusätzlich zu der Datenbank, wie ich es verstehe, auch Tools anbietet, um das Matching einfacher zu machen. Mhm. Wie genau arbeitet ihr auf der Corporate-Seite?
Ja, der Grund, dass wir uns so stark auf Corporates konzentrieren, ist, dass die Realität im Moment sieht so aus, dass jedes Startup einem Corporate-Mitarbeiter eine LinkedIn-Nachricht schreiben kann, anrufen kann, etc., etc. Und für die ist das total anstrengend. Ne, die kriegen ähnlich wie ein Investor super viel Inbound und müssen das dann irgendwie durchfiltern. Und wenn du dich bei den Innovation-Managern meldest, dann denken die, okay, ist das jetzt cool oder nicht? Ja gut, leite ich vielleicht weiter an eine Business Unit, mit der ich näher bin und von der ich weiß, dass die sich das angucken. Das Problem ist aber, dass es auf diese Art und Weise seltenst zu einer erfolgreichen Kollaboration führt, weil die Corporates eigentlich starten müssen mit dem Need oder dem konkreten Problem, was sie haben, was sie lösen wollen und erst damit dann rausgehen und die bestmögliche Lösung suchen. Ähnlich wie ein Einkaufsprozess funktioniert. Und deswegen konzentrieren wir uns auch sehr stark darauf, Corporates zu enablen, systematisch Probleme, Opportunities zu identifizieren und die durch Startup-Lösungen dann zu realisieren. Deswegen ist unsere Kommunikation so stark fokussiert auf die Corporates. Und genau das ist zur Frage, wie helfen wir ihnen dabei? Das ist im Grunde zweigeteilt. Also es gibt einmal das Problem-Solution-Matching. Also innerhalb eines jeden Corporates gibt es Millionen bis Milliarden, die versteckt oder eingeloggt sind in der Supply Chain, in nicht digitalisierten HR-Prozessen, in Nachhaltigkeitsprozessen oder Themen, die vorangetrieben werden müssen. Und wir helfen dabei, diese systematisch und skalierbar zu identifizieren, dann die richtigen Startup-Lösungen dafür zu finden. Dann hast du ein Match. Und wenn du dieses Match hast, dann möchtest du die Lösung implementieren. Und weil es oft noch eine relativ neue Lösung ist, möchtest du die erstmal effektiv testen, um zu validieren, dass es für dich Sinn macht, als Corporate jetzt dieses große Implementierungs- und Skalierungsprojekt zu starten. Ja, zum Beispiel die Visual Inspection Kamera, die in einer Fabrik von Daimler funktioniert, dann weiß Daimler, okay, hey, dann gibt es hier 18 andere Fabriken, da können wir die auch noch implementieren.
Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade dann auf Seiten des Corporates für euch verschiedene, ich sag mal, Fallstricke geben kann, damit dann auch so eine Zusammenarbeit gut funktioniert. Weil, wenn ich mir das so vorstelle, gerade große Konzerne, die müssen ja irgendwo getrackt haben, was ihre, ich sag mal, Probleme und Themenstellungen sind. Da könnt ihr ja schlecht als eine Unternehmensberatung im Endeffekt reinmarschieren und erstmal den Laden aufräumen, wenn ich das so sagen darf, bevor ihr mit eurer eigentlichen Arbeit anfangen könnt. Deswegen, gibt es für euch irgendwelche Minimum Requirements, damit ihr sagt, wir können mit euch zusammenarbeiten oder kriegt erstmal euren Kram auf die Reihe, in Anführungszeichen?
Ja, es ist, also jeder Corporate und jedes Innovationsteam hat eigentlich eine Liste an Themen, von denen sie wissen, okay, da, die sind relevant für uns. Also meistens strategisch zumindest verstehen alle ungefähr, wo sie hinwollen. Das ist aber auch das Problem, wenn du es strategisch verstehst, dann sind das meistens Push-Projekte. Das heißt, Stiel entscheidet jetzt, okay, Nachhaltigkeit ist für uns total relevant. Deswegen suchen wir nach neuen Materialien, die wir bei uns in den Produkten verbauen können, die nachhaltig sind und uns damit mehr in diese Richtung bringen. Da muss der Innovationsmanager von Stiel auf das Produktteam zugehen und sagen, ey, guck mal, kennt ihr hier schon dieses neue recycelte Plastik und kennt ihr hier schon die Verpackungen aus Pilzen und. Und dann sagen die, oh cool, einiges ja, einiges nein, aber es ist alles gar nicht bei uns auf der Agenda gerade, weil wir eigentlich daran arbeiten, Upcycling zu betreiben oder was auch immer gerade für die relevant ist. Und deswegen geht es mit uns eigentlich ganz viel darum, in den ersten Schritten mit unseren Kunden die Proposition der Innovation Unit klarer zu machen und zu zeigen, hey, wir sind nicht mehr dafür da, einfach nur zu verstehen, wo geht der Markt hin und euch dann zu sagen, was ihr machen sollt. Wir sind hier, um euch eine Infrastruktur zu liefern, das neue, coole, was da draußen passiert, extrem schnell zu sichten und auszuprobieren. Das heißt, du kannst, wann immer du über irgendein Thema nachdenkst, das du explorieren möchtest, da kannst du zu mir kommen und innerhalb von 5 Tagen schicke ich dir die bestmöglichen Lösungen dafür. Und wenn welche davon interessant sind für dich, dann helfe ich dir dabei, die Demo zu organisieren und dann helfe ich dir dabei, das Projekt aufzusetzen. Das heißt, wir drehen es eigentlich um und sagen nicht mehr, okay, ihr müsst eure ganze Strategie machen und dann machen wir einen riesen Plan von 20 Riesenprojekten, die wir jetzt durchführen über das nächste Jahr, sondern es geht viel mehr darum, die gesamte Organisation zu öffnen für das Thema Innovation und als Service-Dienstleister diese neue API mit dem Startup-System zu vertreiben.
Also so wie ich es verstehe, ist einer der größten Probleme letztendlich der Disconnect zwischen der Innovationsabteilung des Unternehmens und dann dem eigentlichen Produkt und wo wahrscheinlich auch das Funding steckt. Gebt ihr letztendlich auch direkt den Produktmanagern den Access, also die Leute direkt mit dem Produkt arbeiten, gerade an einem Problem arbeiten, wie du sagst, zum Beispiel Upcycling bei einem gewissen Unternehmen, gibt ihr auch direkt den Personen, die an dem Need arbeiten, den Access zu eurer Plattform oder läuft das immer noch stärker über die Innovationsmanager?
Ja, die bekommen auch Access. Also die bekommen Access zu 2 Sachen. Einmal eine Art App Store im Grunde, wo sie sich durchklicken können durch verschiedene Business-Funktionen, durch verschiedene Innovationsthemen, in denen sie aktiv werden können, einfach um sich zu inspirieren. Da sieht dann Stiel vielleicht schon, dass LG oder BSH schon Projekte in diese Richtung gefahren hat und versteht, hey, das ist validierter, okay, das ist für uns dann auch relevant. Und als zweites bekommen die Business Units im Grunde einen Checkout-Prozess, der intuitiver funktioniert als ihr Procurement-Prozess, damit sie die POCs mit Startups und was davor passiert effektiv abwickeln können. Und vor allem es auf der anderen Seite dann einen globalisierten Record davon gibt, was hat das Corporate jetzt schon ausprobiert. Ne, wenn die eine Business Unit, also wir hatten eben das Beispiel mit Daimler und den 18 Fabriken, wie weiß Fabrik B, dass Fabrik A schon ein Projekt gefahren hat, was total relevant war für die. Oder dass sie was ausprobiert haben und dann gemerkt haben, ey, das funktioniert für uns nicht, weil es nicht kompatibel ist mit unserem Produktionssystem.
Das heißt eigentlich eine Zentralisierung der Informationen in Richtung Innovation und letztendlich der Exploration von neuen Innovationsthemen.
Genau, also es geht um Dezentralisierung und Zentralisierung. Wir wollen jeden enablen, Innovationen zu machen und gleichzeitig aber einen Central Record kreieren im Unternehmen, um zu verstehen, wo passiert welche Innovation, damit dann auch strategisch der Fokus auf die richtigen Themen gelegt werden kann. Und so wird also die Innovationsabteilung ist immer weniger verantwortlich für die direkte Innovation, das neue Produkt zu erfinden, viel mehr dafür, die Infrastruktur bereitzustellen, die es allen im Unternehmen ermöglicht, Innovationen zu betreiben.
Wie sorgt ihr denn auf Glassdoor-Seiten dafür, dass die Informationen über die Startups, die ihr am Ende in eurer Datenbank habt, dass die auch wirklich on point und akkurat sind? Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie ihr an die Daten kommt. Macht ihr da, wenn Startups sich bei euch meldet, so eine Art Survey, die sie selber ausfüllen und dann Informationen über sich angeben? Oder sucht ihr ganz aktiv Informationen darüber? Weil wir haben schon über Biases gesprochen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass gerade ein Startup, was jung ist und das Geld braucht, so ungefähr, dass das dann am Ende vielleicht auch Dinge ein bisschen beschönigt und Pilotprojekte dann darstellt, als wäre es schon ein zahlender, dauerhafter Kunde. Und lange Rede, kurzer Sinn, bei der Menge an Startups, die ihr einpflegen müsst in eurer Datenbank und bereithalten müsst, damit das Angebot diversifiziert ist, ist dann auch natürlich schwierig, wahrscheinlich die Qualität entsprechend hochzuhalten der Infos, die ihr habt, oder?
Absolut, aber eine Herausforderung, der wir uns jetzt schon ein paar Jahre gestellt haben und wir begegnen der auf drei Arten und Weisen eigentlich. Als erstes nutzen wir Third-Party-Information. Also es gibt da draußen Datenbanken wie Crunchbase, CB Insights, Dealroom, Traction, viele andere. Dazu gibt es Handelsregister eines jeden Landes, es gibt LinkedIn. Und all diese Datenbanken aggregieren wir, um einen möglichst kompletten Blick darauf zu haben, wie die Startup-Landschaft gerade aussieht. Das machen wir auch kontinuierlich, weil ja kontinuierlich neue Firmen hinzukommen und andere sterben. Das ist unsere Basis. Als zweites haben wir dann Experten in jedem Themenfeld, die diese Themen aufbereiten, kategorisieren, im Grunde Landscapes kreieren für die verschiedenen Themenfelder, zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Produktion. Und als drittes kontaktieren wir systematisch die Startups, die wir vorstellen, basierend auf Requests, die wir erhalten haben von unseren Corporate-Kunden, ähnlich wie in so einem RFI-Prozess. Da sagen wir dann, hey, MTU sucht nach einer Lösung, um AI-basiert bessere Einkaufsentscheidungen zu treffen. Du bist Teil der Auswahl, die nächste Woche vorgestellt wird. Hier sind die Informationen, die wir bisher über dich gesammelt haben. Bitte gib uns diese weiteren Informationen, damit wir ein noch kompletteres Bild von dir präsentieren können. Und dann machen die das meistens sehr gerne. Und dann gibt es natürlich jetzt inzwischen mehr und mehr. Wir machen ungefähr 50 bis 100 POCs, die wir im Quartal enablen. Also haben wir inzwischen auch immer mehr Daten zu Startups, mit denen wir direkt gearbeitet haben. Und dann zwar nicht sagen, hey, guck mal hier, die haben mit Porsche das und das Projekt gemacht, aber sagen können, da ist direkt von uns verifiziert, dass die Value Proposition, so wie sie sie kommunizieren, tatsächlich auch funktioniert. Genau, und so ist es also Third-Party-Daten, alles, was im Internet rumfliegt, wird über eine Google-Maschine gesammelt. Als zweites Experten in jedem Feld, die dem ganzen Kontext geben. Bisschen so wie ein VC-Associate, nur dass die Leute bei uns halt mit den Startups direkt zusammenarbeiten in ihrem Produkt und nicht nur über die Unternehmen sprechen. Und das über viele, viele, viele verschiedene Fortune 500 Companies. Und dann als drittes die First-Party-Informationen, Startups, die uns direkt sagen, wie es bei ihnen läuft.
Ich kann mir vorstellen, dass die Anzahl an Startups, speziell wenn ein Unternehmen eine relativ grobe Search startet, wie zum Beispiel, wie du gerade meintest, die Search von MTU, dass ihr halt eine riesige Menge an Startups habt, die irgendwo in Frage kommen könnten. Nutzt ihr einen gewissen Prozess oder einen AI-Prozess beispielsweise? Ich kann mir zum Beispiel NLP vorstellen, Natural Language Processing, dass ihr halt matcht, okay, passt der Name des Startups, die Beschreibung des Startups gerade irgendwie zu dem Beschreibungsthema. Nutzt ihr irgendwo sowas in den ersten Stages der Suche, um es euch zu vereinfachen?
Ja, absolut. Also wie der Prozess funktioniert ist, jetzt, und das ist in der Tat oft so, dass die Business Unit selber nicht so genau versteht, was eigentlich ihr Problem ist oder was der genaue Scope ist des Projekts, das sie fahren wollen, weil ihnen auch die Information fehlt, welche Lösungen überhaupt da draußen am Markt sind. Das heißt, ganz oft geht es bei uns im initialen Schritt der Suche, gibt es erstmal ein Scoping, wo wir vorstellen, das sind die 3 bis 5 Use Cases, mit denen du dein Problem oder dein Need adressieren kannst. Ja, also nehmen wir das Visual Inspection Thema. Visual Inspection kannst du über eine Kamera machen, kannst du aber auch über LiDAR-Systeme machen, kannst du über Sound machen und, und. gibt es verschiedene Technologien, die du da einsetzen kannst. Und das ist bei uns meistens der erste Schritt, bevor wir überhaupt eine riesen Startup-Liste schicken, erstmal zu sagen, hier, guck mal, das sind die Use Cases und da siehst du ein Beispiel von einem Startup, was das macht. Das muss aber noch nicht unbedingt das Relevante sein. Erstmal ist nur wichtig, den Scope genau zu setzen, damit wir dann eine ganz fokussierte Supplier-Matrix erstellen können, wo du dann wirklich anhand von den konkret definierten Features, so wie wir das Projekt besser verstanden haben, die verschiedenen Supplier vergleichen kannst. Und in dem ersten Schritt, auf diese Use Cases zu kommen, das ist eine Kombination aus dem riesen Datenset, was wir uns aus allen verschiedenen Datenbanken gesammelt haben. Da wird eine Longlist kreiert und da spielt NLP in der Tat auch eine Rolle. Und dann sind es aber Menschen, die das in diese Use Case Kategorien letztendlich einfügen.
Das heißt, so eine Art Funnel-Prozess, auch für den Corporate, um erstmal zu verstehen, okay, was für Themen beinhaltet das grobe Thema, was wir gerade anstreben, überhaupt, um dann wirklich fokussiert zu einer Lösung zu kommen.
Genau. Und wenn es so ein Thema ist wie Sustainability in der Produktion, dann ist klar, okay, da gibt es zig Projekte, die gefahren werden könnten. Ne, da sprechen wir nicht von 3 bis 5 Use Cases, aus denen man auswählt, sondern 20 plus. Und in solchen Fällen, das machen wir meistens dann zusammen mit der Innovation Unit, dass wir sagen, okay, was sind eure Fokusthemen oder was sind die Business Units, die ihr aktivieren wollt? Und dann kreieren wir für die eine Business Unit Inspiration Landscape, also wirklich eine komplette Landscape, die sie dann mit dieser Business Unit und all den Menschen, die in der Business Unit aktiv sind, teilen und online verfolgen können, wer hat wo welches Interesse. Und das ist so ein bisschen auch so ein Hybrid aus Push, also wir wissen, okay, für uns als Unternehmen ist strategisch dieses Thema relevant, aber gleichzeitig nicht den Business Units vorzuschreiben, dieses POC machst du jetzt mit diesem Startup, sondern zu sagen, dieses Thema ist relevant, guckt euch das an und ihr könnt auswählen aus diesem Menü, was ihr machen wollt.
Es gibt ja so verschiedene Tools und auch Strukturen, Matrixen, wie man heutzutage dieses Thema Uncertainty ein bisschen, ich sag mal, managen kann und wie man auch Projekte dann priorisieren kann. Habt ihr da irgendwas, wo ihr mitarbeitet? Ich frage ganz konkret, weil ich jetzt über mein Auslandssemester letztes Jahr so einen Kurs belegt habe in Strategic Foresight, also wie man Uncertainty navigaten kann. Und da haben wir über verschiedene Dinge gesprochen und ich fand es teilweise immer ein bisschen abstrakt und schwierig, dann auf konkrete Use Cases anzuwenden. Deswegen interessiert mich das hier jetzt gerade persönlich noch mehr als sonst.
Ja, das ist unsere Business Impact Methodology, also Teil des Glassdoor-Systems, ist, dass du, bevor du ein Projekt startest, ein Estimate machst, was für einen Impact kann dieses Projekt potenziell für uns haben. Und am Ende verstehst, okay, wie viel Impact hatte dieses Projekt jetzt bisher und dann weitere Forecasts natürlich treffen kannst, wenn du es Daimler-Beispiel von einer auf 18 Fabriken skaliert, wenn du es tatsächlich voll skalierst. Die Art und Weise, wie wir da hinkommen, ist, dass wir als erstes verstehen, generiert das weiteren Umsatz, generiert das Cost Savings oder beides? Und dann zu verstehen, okay, über welche KPIs lässt sich das ablesen? Und wir haben dann einen Übersetzungsschlüssel, der sagt, okay, wenn du Scrap reduzierst bei dir in der Fabrik, dann übersetzt sich das in einem Faktor X in gesparte Kosten. Das heißt, mit jeder Business Unit, die darüber nachdenkt, ein POC zu fahren, dieses POC konzipiert, definieren wir diese KPIs und errechnen daraus, das ist das Potenzial dieses Projekts. Und dann gibt es zusätzlich noch die Komponente Risiko, wie wahrscheinlich ist das, dass das tatsächlich dann funktioniert. Und das hängt davon ab, wie mature die Technologie des Startups ist, die verwendet wird. Und meistens ist es dann nicht des einzelnen Startups, sondern des Startup-Clusters, was da existiert. Haben die schon alle 10 plus erfolgreiche Adoptions mit Fortune 500s gemacht oder suchen die gerade nach ersten Piloten? Und dieser Faktor wird auch nochmal berechnet, sodass die Business Unit im Mikro entscheiden kann, ist es das wert für uns? Und der Innovation Manager, CDO im Makro sagen kann, als Unternehmen konzentrieren wir uns auf die richtigen Projekte. Haben wir die richtige Balance zwischen Risiko und Potential.
Da hast du ganz großartig von uns ja auch hingeleitet, jetzt wundervoll schon quasi auf eine Frage geantwortet, die sich da für mich anschließt, nämlich sind das dann auch die KPIs, die ihr als Grundlage nehmt, um Erfolg hinterher zu monitoren? Also wenn dann tatsächlich so eine Zusammenarbeit implementiert wurde, dass ihr dann sagt, jawohl, wir haben jetzt hier den Maßstab von vorher und von nachher und so viel hat das jetzt tatsächlich gebracht, finde ich vor allen Dingen auch spannend für so Dinge wie Nachhaltigkeitsreporting und so, was ja jetzt noch nicht zwingend verpflichtend ist für alle, aber mit Sicherheit in der Zukunft auch mehr und flächendeckender verpflichtend wird. Und da muss man ja auch irgendwie erstmal an Zahlen kommen, die dann vor allen Dingen auch verlässlich sind.
Absolut. Absolut. Und es passiert leider zu oft, dass am Ende des Projekts dann überlegt wird, okay, war das jetzt erfolgreich oder nicht? Und dann beginnt erst die Diskussion darüber, die oft nicht wirklich zahlenbasiert ist, sondern sehr viel mehr politisch, ob dieses Projekt jetzt weitergeführt wird. Und bei uns, bevor der POC überhaupt gestartet wird, ist der Adoption Case schon gerechnet und klar. Und die Inputfelder, die dann letztendlich bestimmen, ob dieses Projekt adoptiert wird, sind auch vorher schon definiert. Das heißt, ich habe die Hypothese, ich kann, nehmen wir mal AI-based CV-Reading, dann habe ich die Hypothese, ich kann 50% mehr CVs mir angucken, ich reduziere die Time to Hire um 30% und KPI XYZ wurde auch verbessert. Und im Laufe des Projekts trägt die Business Unit diese KPIs ein in diesem Projektmanagement-System, sodass in real time du eigentlich sehen kannst, ist dieses Projekt erfolgreich, basierend auf objektiv definierten Kriterien, nicht der Meinung Einzelner.
Was meinst du, wie wichtig dieser wissenschaftliche oder diese wissenschaftliche Herangehensweise an das Projekt ist? Also letztendlich, du meinst ja gerade, ihr stellt eine Hypothese auf. Ich denke, dann werdet ihr wahrscheinlich direkt die KPIs damit verbinden, die zu dieser Hypothese passen. Und dann habt ihr ein Review oder ein ongoing Review zu dem Projekt. Wie wichtig ist das für euch und vor allem auch für den Corporate, für den Project Success?
Für den Corporate ist es extrem wichtig, wenn sie über kleine anekdotische random POCs hinauswachsen wollen. Wir haben einige, die sind wirklich weit, die fahren 50 plus POCs im Jahr. Das heißt, das ist ein ernsthafter Budgetposten, der mit dieser Unit verbunden ist. Und diese Unit hat damit ganz klar die Verantwortung zu zeigen, ey, was machen wir mit dem Geld, was wir hier bekommen? Das heißt, besonders für das Reporting zu dem Thema Startup Partnering ist es extrem wichtig, diese Datenbasis zu haben, weil du sonst niemals über diese Innovation Zoo Branding Budgets hinauskommst, weißt du? Also jeder Corporate war vor allem in der Vergangenheit sehr gerne gewillt, mal irgendwie eine Mille für einen Accelerator auszugeben oder so. Ist eh klar, okay, da kommt Branding her und irgendwie ein bisschen was lernen wir auch und so, dass insgesamt wird das schon profitabel sein. Wenn du dann aber irgendwann anfängst, 10 Millionen, 50 Millionen auszugeben für diese Projekte, dann ist ein Reporting-Standard notwendig, weil sonst spätestens im nächsten Downturn gefragt wird, okay, was kommt da letztendlich her? Und selbst wenn du eigentlich anekdotisch gute Geschichten hast, dann sind diese Geschichten einfach keine Zahlen.
Wie oft kommt es denn vor, dass ihr dann über so einen POC-Verlauf hinweg auch diese KPIs nochmal reviewen müsst? Also wie kurzfristig vor allen Dingen geht das auch? Und noch eine Frage angehängt, ich weiß, das macht's groß, aber es geht mir gerade so durch den Kopf. Wie eng verzahnt müsst ihr dann auch mit Corporate und Startup zusammenarbeiten? Weil das sind ja dann eigentlich drei Parteien und ihr zwei Parteien und ihr als Dritte in der Mitte, die wirklich da eng verzahnt ineinander arbeiten und nach meiner Vorstellung kontinuierlich reviewen müssen, alles klar, sind wir on track, geben die KPIs Sinn, ist das sinnvoll, was wir uns im Vorhinein überlegt haben, ist das überhaupt realitätsnah, jetzt wo wir drin sind und es tatsächlich erleben?
Natürlich lernt man während des Projekts, das ist immer gut, das wollen wir, es passiert sehr selten, dass wir die KPIs nochmal ändern, von denen wir hypothetisiert haben, dass sie sich verbessern werden, weil es ja meistens auch eine gegebene Liste an KPIs gibt, die überhaupt getrackt werden können. und wir auch hier oft nicht von Startups sprechen, die jetzt gerade in ihrer Seed-Phase viel Customer Discovery betreiben, sondern dass meistens Unternehmen sind, die schon relativ definierte Value Propositions haben, also nach Product Market Fit sind und meistens selber auch schon quantifizieren können, was ihre Value Proposition genau an Impact stiften wird. Und dann ist es wirklich ganz wichtig zu verstehen, wir haben diesen Prozess und diese wissenschaftliche Methodik in eine Software gegossen. Da ist aber nicht unbedingt jedes Mal jemand vom Innovationsteam des Corporates dabei und auch nicht von Glassdoller. Das kommt sehr auf die Business Unit an. Wir haben einige Business Units, mit denen haben wir 15 Projekte gefahren schon in den letzten 2 Jahren. Das heißt, die sind Experten da drin, die verstehen, wie sie sowas fahren wollen. Für die ist die Infrastruktur einfach nur hilfreich, um nicht selber durch Procurement, Legal etc. Prozesse gehen zu müssen, selber nach Startups zu scouten. Und dann gibt es andere Units. Für uns ist das oft als Persona so die Sabine aus HR, die selber noch nicht so techie ist und für die das insgesamt ein größeres Thema ist, jetzt mit einem Startup mit einem mal zusammenzuarbeiten. Für die ist es auch eine größere Herausforderung zu verstehen, okay, was sind die KPIs jetzt hier, die ich dadurch verändern würde. Und da gibt es dann meistens ein bisschen mehr Concierge-Service und Händchen halten. Aber letztendlich ist unser Ziel ganz klar, diese Methodik in eine Software zu gießen, die Consumer-Grade jeden möglichen Corporate da durchführt.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, du hast eben erwähnt, dass ihr jetzt ein paar Partner habt, mit denen ihr schon viele Dutzende Projekte gefahren habt, mit denen es auch echt schon gut läuft. Genauso kann ich mir Inverse vorstellen, alle Anfang ist schwer. Und ich glaube, die Learning Curve bei vielen der Unternehmen ist sehr, sehr, sehr steil. Wie genau läuft der Prozess meistens ab und was sind die normalen Learnings, die ein Corporate hat oder auch ihr habt mit einem Corporate zusammen?
Ja, die Marktrealität ist, dass die wenigsten Corporates systematisch POCs fahren. Viele haben das anekdotisch hier und da gemacht, aber noch kein wirkliches System dafür aufgebaut. Und der größte Teil ist gerade eigentlich noch in der Transformation weg von Open Calls, sowas, was du irgendwie häufiger auf LinkedIn rumfliegen siehst, so wir suchen nach Sustainability-Tech-Lösungen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, wo sich dann Hunderte, Tausende von jungen Startups bei denen melden und die haben eine Riesenaufgabe vor sich, das all diese Informationen irgendwie zu strukturieren und daraus ihre Learnings zu ziehen. Das ist noch wohl, wie die meisten eigentlich agieren. Und deswegen fangen wir auch nicht mit den meisten gar nicht an, zu sagen, hey, okay, wir fahren jetzt hier POCs und wir bauen eine Infrastruktur auf, die es all euren Business Units ermöglicht, die bestmöglichen Startup-Lösungen zu verproben, sondern sagen, hey, guck mal, es gibt eine neue, viel effektivere Art und Weise, nach Startups zu sourcen. Und zwar ist das Problem- oder Need-basiert, direkt zu dem Zeitpunkt, zu dem der Need aufpoppt. Weil auch sonst gibt es ja viele, die dann irgendwie Teil von irgendwelchen Communities, Accelerator-Programmen oder so sind, wo die dann irgendwie ihre Scouting-Cycle einmal im Quartal oder einmal im Jahr haben und die Business-Units so lange warten müssen. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich erstmal nur auf den ersten Teil unserer Proposition, das Matching, und zeigen denen, hey, guck mal, du kannst deinen Business-Units einen richtigen Mehrwert liefern, ohne die Verantwortung zu übernehmen, selber zu wissen, wo deren Zukunft liegt. Und dann im zweiten Schritt, wenn du mehr und mehr systematische und wahrscheinlich spannende Matches kreiert hast, dann ganz automatisch fängt man darüber an nachzudenken, okay, und wie realisieren wir den potenziellen Impact aus diesen Matches jetzt? So arbeiten wir meistens in 2 Schritten mit diesen Corporates zusammen und haben dann Jon Hauer, der hat die Startup Kitchen bei BSH mit aufgebaut, eine der größten und erfolgreichsten Startup Partnering Units, und Peter Borchers, Professor bei der ESCP und Gründer von Hubraum, haben wir solche Experten bei uns im Team dabei, die Innovationsteams mitnehmen auf dieser Reise, die ja keine kurze ist, aber eine Reise, die es wirklich wert ist.
Wie schätzt du denn da auch gerade den Stand der Entwicklung ein, wenn es an die Corporates geht? Würdest du sagen, was das ganze Thema Corporate Seller Partnering angeht, sind wir noch super am Anfang und steckt alles in den Kinderschuhen und es muss sich noch alles total weiterentwickeln, bevor wir da wirklich davon sprechen können, dass es auch in der Agenda und im täglichen, im Alltag eigentlich integriert ist? Oder haben wir über die letzten Jahre, seit es Glassdoller gibt, also lass mich rechnen, 5 Jahre knapp müsste das ja dann sein, 2022, ja. wie schnell war denn die Entwicklung dahingehend?
Ja, ich würde sagen, die Geschwindigkeit nimmt zu. Ja, und es gibt Units, das ist wirklich Wahnsinn, die schicken das professionellste Reporting, was du dir vorstellen kannst, ans Board bzw. CEO. Was einmal bedeutet, dass sie eine Methodik haben müssen, die es ihnen ermöglicht, diese Daten tatsächlich zu erheben. Und als zweites eine Menge an Projekten, die gefahren werden, die dafür sorgt, dass es tatsächlich Sinn macht, quantitativ dieses Thema zu betrachten. Da haben wir extreme Fortschritte gesehen im letzten Jahr. Und das hat auch echt Bock gemacht, an diesen Themen zu arbeiten, weil wir so ein bisschen eigentlich ja, den Standard setzen oder ein Beispiel zumindest dafür liefern, wie so Startup-Partnering-Units in der Zukunft aussehen können. Und dann gibt es ein extremes Momentum hin in Richtung die Kollaboration mit Startups, auch das Investieren in Startups. Deswegen würde ich schätzen, dass wir wahrscheinlich in 1-2 Jahren ein komplett anderes Gespräch nochmal führen und wahrscheinlich Corporates verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht haben die Menge an Ressourcen, die sie auf dieses Thema geben. Weil was wir wirklich bei vielen merken jetzt, da haben wir angefangen mit der Innovationsunit und inzwischen sind wir angedockt am Einkauf. Da ist das einfach ein ganz normaler Einkaufsprozess. Es gibt einfach eine neue Quelle an Suppliern, die bisher so nicht existiert hat, die sehr viel dynamischer ist. Und Glassdoor ist die API zu diesen neuen Suppliern. Aber sonst ist es aufgesetzt wie ein Procurement-Prozess. Und das ist, da nimmst du es dann raus aus diesen hochrisikoreichen und irgendwie komplizierten, Blackbox-opaken Innovationsbereich und machst es sehr greifbar für jede einzelne Unit, die jeden Monat irgendwas Neues einkauft. Deswegen, ich glaube, dass wir weiterhin Tempo aufnehmen werden, so wie es jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und ich glaube, dass dieses Tempo sich nochmal erhöhen wird, weil es nicht mehr gefüttert wird durch anekdotische Stories von, hey, guck mal hier, wir haben ein total cooles Event geschmissen und war das nicht cool, hier diesen passionierten Gründer kennenzulernen, sondern ganz klar auch die Leute mitnimmt, die von sowas nicht beeindruckt sind, für die zählt, wie viele Millionen haben wir gespart und wie viele neue Millionen haben wir generiert.
Da würde ich gerade eine Frage anschließen, Alex. Tut mir leid, dass ich mich da wieder so reindrängle, aber du hast vorhin gesagt, Fabian, dass ihr bei der Auswahl der Startups für POCs auch diesen Faktor Risiko mit reinbezieht und eben versucht zu quantifizieren, wie risikoreich eben dann so ein Projekt mit einem gewissen Startup wäre, eben gemessen daran, wie weit es schon ist, wie viel Projekt es vielleicht auch schon gemacht hat, wie groß es ist, ob es in der Seed-Stage ist und so weiter. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, wenn so ein Prozess mit Glassdoor jetzt über längere Zeit hinläuft, wie sorgt ihr denn dafür, dass Startups, die noch ganz am Anfang stehen und aber vielleicht richtig coole, innovative Ideen und Produkte haben, aber eben noch diese Validierung noch nicht haben, wie sorgt ihr dafür, dass die nicht, ich will nicht sagen verloren gehen, weil was sich am Markt beweist, so, das wird irgendwann bei euch landen, klar, aber wie sorgt ihr denn dafür, dass da kein Selection Bias entsteht?
Also ich würde sagen, das ist kein Bias, dass ein Corporate es präferiert, mit einer Firma zu arbeiten, die ein validierteres Produkt hat, als eine andere, die das nicht so sehr hat. Wenn beide Firmen Verpackungen aus Pilzen anbieten und die eine hat schon mit Ferrero und zig anderen Firmen gearbeitet und die andere noch nicht, dann würde ich das nicht unbedingt einen Bias nennen, also bei gleicher Value Proposition, sondern einfach eine sinnvolle Entscheidung, weil du gerne als Corporate Risiko minimieren möchtest. Das heißt, was viel mehr bei uns der Fall ist eigentlich, ist, dass wir aufzeigen, okay, so sieht der Markt gerade aus. Also du interessierst dich für dieses Thema, so sieht der Markt gerade aus und das ist die Maturity der verschiedenen Lösungen in diesem Bereich. Und dann kann es natürlich sein, dass es die erste Generation Pilzverpackung gab und dann die zweite. Und die zweite ist noch cooler, weil die, weiß nicht, noch schneller vergeht oder die ist noch besserer Dünger, aber noch nicht so validiert. Dann kann der Corporate abwägen, okay, wie wichtig ist mir jetzt, dass das im ersten Schuss funktioniert versus das Potenzial der besseren Value Proposition. Und da geht es für uns als Glassdoor also immer darum, einfach nur so objektiv und realistisch wie möglich aufzuzeigen, wie sieht dieser Markt gerade aus. Und wenn der noch nicht so weit ist, dann ist er noch nicht so weit, dann zeigen wir nur Seed-Stage-Companies. Und wenn der sehr weit ist, dann zeigen wir die besten Lösungen basierend auf Customer Attraction. Das heißt, Glassdoor wird nicht ändern, wie der Markt funktioniert, aber wir können ihn transparenter machen.
Ja, mir hat die Metapher gefallen mit Glassdoor als API in den Markt hinein. Das finde ich, ergibt sehr viel Sinn.
Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Sache. Und zwar hat Jasmin auf eurer Website einen ganz schönen Quote gefunden, den du mir eigentlich mal erklären könntest oder was genau dahinter steckt. Und zwar ist es: Our aim is to help people get paid by the value they provide, not the hours they spend. Was genau meint ihr damit und was steckt dahinter?
Ja, das ist das Warum von Glassdoor, was ich eingangs schon ein bisschen umrissen habe. Ich kann mich als Mensch kann ich die philosophische Entscheidung treffen, einen Vertrag zu unterschreiben, der mich pro Stunde bezahlt. Oder ich kann entscheiden, dass ich selber Verantwortung dafür übernehme, wie viel und welchen Wert ich stifte und ein Modell finden, was mich daran partizipieren lässt. Das heißt, im ersten Schritt denkt man da natürlich an, okay, ich baue eine Firma und diese Firma hat ein Businessmodell. Ich würde das aber ausweiten und sagen, es gibt Firmen, die bezahlen nicht nach Stunden, so wie bei uns zum Beispiel. Du hast so viele Urlaubstage, wie du willst und kannst so viel oder wenig arbeiten, wie du willst. Was letztendlich zählt, ist der Impact, den du gestiftet hast. Natürlich in einem Kontext, ne, wir sehen, hast du dich angestrengt und. Aber es geht um die grundsätzliche Entscheidung, die du als Mensch triffst. Möchtest du Verantwortung übernehmen für den Wert, den du stiftest, was du mit deiner kreativen Energie machst? Oder verschreibst du dich einem System und hoffst dann, dass dieses System deine Energie so einsetzt, dass sie tatsächlich eine Welt schafft, in der du morgen leben möchtest?
Dann habe ich nur noch eine abschließende Frage, nämlich: Kann man sich bei euch als Praktikant bewerben? Ich habe auf der Website geschaut und keine Open Positions für Praktikanten gefunden. Und das finde ich sehr schade bei diesen Worten.
Also man kann sich immer bei uns bewerben. Wir freuen uns immer, wenn Menschen uns schreiben. Das sind sehr organische Beziehungen bei uns. Ja, also zum Beispiel der Jon, der vorher die Startup Kitchen aufgebaut hat, der war Kunde, dann wurde er Angel Investor und Weiser, also kam ein bisschen mehr rein und dann ist er irgendwann Vollzeit zu uns gekommen. Und so gab es auch viele Studenten zum Beispiel, die initial unterstützende Arbeiten gemacht haben und dann super viel Spaß hatten und dann voll dazu kamen. Und auch Leute, die dann teilweise mal für ein Jahr weg sind und dann wieder zurück. Deswegen, wir lieben es, organisch Beziehungen aufzubauen. Und das Organischste überhaupt ist, wenn man uns schreibt und sagt, hey, die Art und Weise, wie ihr arbeitet, ist total cool und ich kann mir vorstellen, dass ich diese Rolle bei euch übernehmen kann. Weil wir allgemein auch aufhören werden, Rollen überhaupt auszuschreiben und mehr ausschreiben werden, Missionen, die gerade relevant sind für uns oder Kompetenzen, die wir brauchen und dann einen Prozess entwickelt haben, wie jeder Mensch selber voll sich insgesamt mitnehmen kann und nicht Teile von sich an der virtuellen Eingangstür zurücklassen muss, um dann wirklich für diese Person das perfekte Spiel zu entwickeln. Wir wollen bei Glassdoor echt Unternehmertum als Mindset leben. Und das heißt, jeder bei Glassdoor ist ein Unternehmer und hat sein eigenes Businessmodell. Und das passt nicht so sehr dann in Positionen oder Internships oder so. Das ist ein organischerer Prozess, wo wir den Menschen richtig verstehen müssen. Deswegen, wer das jetzt hört und uns cool findet, der kann einfach auf LinkedIn mal gucken, mit wem er verbunden ist und den Menschen einfach mal schreiben. Und wir bauen auch gerade ein Geheimprojekt auf Mallorca, was es Menschen ermöglichen wird, die Glassdoor-Kultur noch direkter zu erleben. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Ich wollte gerade darauf Bezug nehmen. Ich finde es total schön, dir dabei zuzuhören, wenn du so darüber sprichst, weil man einfach merkt, sowohl bei dem Thema Corporate Startup Partnering als auch jetzt bei dem ganzen Thema Unternehmertum und Firmenidentität, Firmenkultur, man merkt einfach, dass es was aus dir heraus entsteht, was authentisch ist und was zu 100% du bist, so kommt es zumindest bei mir an. Und das macht total Spaß zuzuhören und ich bin mal gespannt. Mal gucken. Ich muss nachher nochmal auf eurer Website nachschauen und so weiter. Irgendwann steht eine Masterarbeit an.
Super gerne. Was ich immer jeden frage, mit dem wir irgendwie eine Verbindung eingehen mit dem Glassdoor-Ökosystem, ist: Wie passt Glassdoor in dein Leben? Und wenn du jetzt zum Beispiel zu mir kämst und sagen würdest, hey, ich möchte eine Masterarbeit schreiben über dieses Thema und offensichtlich passt Glassdoor da super gut rein, weil mir das die Daten geben kann und den Zugang zu Interviewees und. Und gleichzeitig der Wert für Glassdoor ist dieser Content, den wir produzieren. Sind das genau die Gespräche, die ich mir wünsche, weißt du? Wo ich sehe, hey, da kommt ganz organisch und ehrlich aus dir heraus, möchtest du dieses Thema bearbeiten? Und Glassdoor ist einfach nur eine Vessel. Ne? Das könnte auch Glass Euro und Value oder was auch immer sein. Letztendlich gibt es Menschen, die haben eine interne, organische Motivation, sich in eine Richtung zu bewegen. Und dann gibt es Plattformen, die diesen Weg ermöglichen. Und das wünsche ich mir, dass Glassdoor das so ist und wir solche Agreements machen, weißt du, wo es nicht ist, okay, ich suche nach einem Job und ich suche nach einer Salary, sondern wirklich um den Content geht und den Rest definiert man dann ganz, ganz automatisch, weil man die Core verstanden hat. Deswegen, long story short, komm gerne auf mich zu. Beziehungsweise, ihr seid ja eh nah mit Peter, oder? Da habt ihr viele direkte Wege.
Ich finde, das ist das großartigste Abschlusswort, was du hättest geben können, Fabian. Das hätten wir auch anders nicht besser einleiten können. Deswegen, ja, mir hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über die verschiedenen Themen. Und ich kann dir eins sagen, ich gehe jetzt super motiviert durch den Tag für heute. Das hat mir hat wirklich viel Spaß gemacht, über so tiefe, bewegende Themen auch zu sprechen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diese Folge und ja, bis zum nächsten Mal. Wir müssen dich unbedingt nochmal einladen.
Ja, ich freue mich drauf. Hat großen Spaß gemacht. Ihr seid zwei coole Menschen.
Mach's gut, bis dann.
Alles Liebe. Ciao, ciao.